Ich begrüße euch auch alle, liebe Geschwister. Heute wurde schon teilweise erwähnt, mich wundert es immer, wie Gott führt. Also heute wurde sehr viel über Sorgen gesprochen und das ist ein Teil auch meiner Predigt. Nicht alles, aber ein Teil. Mein Thema lautet Gottesfurcht. Also was ist es, was bedeutet es und wie kann man es am besten ausüben oder ausleben? Vor ein paar Jahren habe ich in unserer Gemeinde in russischer Sprache über die weltlichen Ängste eine Predigt gehalten. Ich erwähne es, weil diese Begriffe Furcht und Angst sehr nah beieinander liegen. Auf Russisch heißt es «Боязнь и страх». Zuerst erzähle ich ein bisschen über die weltliche Angst, damit wir später dann oder ihr später die Unterschiede zwischen Gottesfurcht oder Furcht vor dem Herrn und zwischen den weltlichen Ängsten besser erkennen könnt. Ich denke, hier sind es genug Leute, welche wissen, was gewöhnliche Angst ist. Ja? Weil viele, als sie noch klein waren, hatten Angst vor Dunkelheit gehabt oder vor Hunden. Ich hatte auch bis 10. oder 11. Lebensjahr auch Ängste, solche Ängste von der Dunkelheit vor Hunden gehabt. Aber nach einiger Zeit werden wir größer und manche Ängste verschwinden einfach. Die anderen nehmen andere Form. Natürlich ist es nicht so und nicht bei allen ist es so. Und auch mit Erwachsenwerden kommen auch viele neue Ängste dazu. Wenn man älter wird, kommen etliche Sorgen dazu, welche man als Ängste definieren könnte. Zum Beispiel Angst um Verlust des Arbeitsplatzes oder Angst, sich irgendwo zu blamieren oder Angst von der gegnerischen Meinung der Mehrheit, besonders dann, wenn man dich unter Druck, mit Absicht unter Druck stellt. Und Angst um eigene Gesundheit und natürlich am allermeisten Angst zu sterben. Die weltliche Angst in den meisten Fällen versklavt den Menschen. Sehr oft nimmt die weltliche Angst die Fähigkeit, rational zu handeln, weg, beraubt einen der Fähigkeit, nüchtern zu denken und beraubt einen der Fähigkeit, alle Vor- und Nachteile nüchtern abzuwägen. Sogar in der Medizin gibt es so einen Begriff, heißt Panikattacken. Ja? Da gibt es viele Symptome, Luftnot, Herzrasen, Magenschmerzen, Übelkeit, viele verschiedene. In der Bibel gibt es sehr viele Stellen, wo Menschen aus Angst einfach unvernünftig oder falsch handelten. Ich werde einige solche Beispiele nennen, meiner Meinung nach die stärksten. Zum Beispiel Abrahams Geschichte, 1. Mose, Kapitel 12, Verse 11 bis 13. Ich lese vor. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, der Abraham, da sprach er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, sie werden sagen, das ist eine Frau, und sie werden mich töten und dich am Leben lassen. So sage doch, dass du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Wer sich an diese Geschichte erinnert, er weiß, was dann alles geschah, weil sie hat auch dann so gesagt, und der Pharao nahm sie in sein Haus, weil sie war sehr schön und er wollte sie zu seiner Frau machen. Aber dafür schlug der Herr den Pharao mit großen Plagen. Also schaut, was die Angst, die weltliche Angst, dem Abraham angetan hat. In diesem Fall die Angst um eigenes Leben hatte Abraham gehabt. Und das ist der Mann, der Gottes Freund genannt wird. Das ist der Mann, der Gott so gut kannte. Das ist der Mann, der Vater aller Gläubigen genannt wird, also Abraham, der Glaubensvater. Und jetzt passen Sie auf, genau das Gleiche tut sein Sohn Isaac, als er in der Stadt Gerar im Land der Philister sich niederließ. Ich lese 1. Mose, Kapitel 26, Verse 6 und 7. So wohnte Isaac in Gerar, und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Also für uns als Leser, als Beobachter, ja, von der Seite, es sieht so aus, als ob der Isaac die Angst von seinem Vater Abraham vererbt hat. Es ist anderer Ort, andere Leute, aber genau gleiches geschehen. Oder erinnert euch an den David, an den großen David, da wo er von Saul wegrannte. 1. Samuel, Kapitel 21, Verse 11 bis 14. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gad. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm: Ist das nicht der David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gad. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Also David hat sich einfach als verrückt dargestellt, weil er Angst hatte vor dem König. Und das ist der David, von dem der Herr durch Propheten Samuel, dem König Saul, noch im selben Kapitel, im selben Buch, Kapitel 13, gesagt hat. Gott hat durch Samuel dem Saul gesagt: Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Also der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist der David, der als jugendlicher Hirte, wo er noch, er war vielleicht 16, 17, wo er seine Herde weiden ließ. Und der hat im Glauben an den Herrn Löwen und Bären besiegte, wo sie die Herde angreifen. Der hat sie eingeholt, den Schaf weggenommen und sie, wenn sie ihn angegriffen haben, umgebracht. Also mit 16 und mit 17. So viel Glauben hatte er an den Herrn. Und später hat er auch wieder als Jugendlicher den Philisterkrieger Goliath besiegt. Oder der große Prophet Elia, als er von Königin Isabel wegrannte, in die Wüste flieht. 1. Könige, Kapitel 19, Verse 1 bis 4. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit, und er kam und setzte unter einem Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und das ist der große Prophet Elia, man könnte sagen, der größte Prophet Elia, der solche Wunder im Namen Gottes vollbrachte. Das ist der Elia, der keinen leiblichen Tod erfahren hat, weil der Herr nahm ihn mit einem Feuerwagen in den Himmel. Schaut, was die weltliche Angst dem Menschen antun kann. Abraham, der Glaubensvater, der Vater aller Gläubigen, der Gott persönlich kannte, der war sein Freund, sein Sohn Isaac, der das alles von seinem Vater und Gott, diese ganze Beziehung miterlebt hat, alle Segnungen hat er miterlebt, der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, oder der große Prophet Elia, egal wie großartig du bist, wenn du es zulässt, dass die weltliche Angst in dich eindringt und dich versklavt, wird sie dich garantiert mit Sicherheit zu schlechten, unvernünftigen oder einfach zu sündhaften Handlungen erzwingen. Und jetzt erzähle ich über Gottesfurcht. Das ist die Furcht vor dem Herrn. Es ist eine völlig andere Art von Angst, welche genau das Gegenteil der weltlichen Angst bewirkt. Wir müssen den Herrn fürchten, aber es ist nicht die Angst, welche uns fesselt, versklavt oder in die Panik versetzt. Hätte uns Gott nur zum Tode erschrecken wollen, dann hätte er es schon von längst getan. Wenn eine solch gewöhnliche weltliche Angst uns, also die Menschen, von der Macht der Sünde befreien könnte, was Jesus Christus am Kreuz getan hat für uns, dann hätte Gott dies sicherlich getan. Einfach uns erschrecken, dann sind wir frei. Aber es ist nicht so. Gott möchte uns nicht zu den Menschen machen, die bei bloßen Gedanken an ihn zittern und in Panik versetzen, in Panik geraten. Gott möchte in uns Furcht vor einem liebenden Vater entwickeln. Das ist sozusagen ein liebender Furchtzustand. Das heißt, ich möchte Gott nicht verärgern, ich möchte Gott nicht enttäuschen, ich möchte ihm keine Schmerzen zufügen. Denn jedes Mal, wenn wir sündigen, wir enttäuschen den Herrn, wir verärgern ihn und wir fügen ihm Schmerzen zu, so in Anführungszeichen. Das ist gleich, wenn ein Sohn oder eine Tochter ihren Eltern horchen, nicht weil sie Angst von ihnen haben oder Angst von einer späteren Bestrafung haben, sondern weil sie ihre Eltern lieben, weil sie ihnen gefallen wollen und sie mit ihren Werken oder Taten erfreuen wollen. Sie fürchten, ihre Eltern zu enttäuschen, weil sie sie lieben. Nun, wenn die weltliche Angst nur Nachteile hat, also weltliche Angst hat keine Vorteile, dann hat die Furcht vor dem Herrn keinen einzigen Nachteil. Sie hat nur Vorteile. Besser gesagt, Furcht vor dem Herrn bringt nur Segnungen. Ich werde einige davon auflisten, meiner Meinung nach die besten Segnungen. Die erste Segnung, Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. In russischer Bibel klingt es so, dort steht so, die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang von Weisheit. Wenn jemand keine Furcht vor dem Herrn hat, dann wird er niemals die Weisheit erlangen. Man kann klug, gelehrt, gebildet, sogar in einigen Themen ein Guru sein, ja? Aber dennoch bleibt die Weisheit für dich eine unverständliche, unfassbare und vor allem eine unerreichbare Dimension. Nur wenn man sich vor dem Herrn beugt und den wahren Wert der Gottesfurcht erkennt, erst dann wird die Weisheit für dich oder für einen zugänglich. Und wisst ihr, das ist keine einmalige Aktion, so wie ich habe jetzt die Furcht des Herrn verstanden, erkannt und jetzt ist für mich dieses Portal in die Welt, in die Dimension Weisheit für immer offen. Nein, es ist nicht so, es ist nicht einmalig. Ich muss ständig in diesem Zustand Gottesfurcht verbleiben. Das sollte mein alltäglicher Zustand werden. Besser gesagt, Gottesfurcht muss zu meiner Charaktereigenschaft werden. Schaut, wie viele Segen sind im Psalm 112 beschrieben. Ich glaube, in Russisch ist das 111. Ich lese jetzt den ganzen Psalm. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid. Er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken, an den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht, sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Sein Horn wird emporragen in Ehren. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. Ich werde jetzt nicht diesen Psalm in Detail erläutern, aber ich werde so stückweise einige Segnungen beschreiben. Also Vers 1. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und große Freude hat an seinen Geboten. Also wenn man dieses Satz so genau untersucht und studiert, dann deutet es darauf hin, dass es um einen ständigen, nie endenden Prozess handelt. Also Gottesfurcht und Freude an seinen Geboten, es ist ein ständiger, nie endender Prozess. Er hat nicht nur in bestimmten Situationen Angst, Furcht vor dem Herrn, sondern dies beschreibt seinen dauerhaften Zustand. Ein gutes Beispiel, um das zu vergleichen, also um besser zu verstehen, dieses nie endenden dauerhaften Zustand, ist ein Beispiel die stillende Mutter. Frauen, die stillen oder stillten, müssen das gut verstehen können. Ja. Die Mutter stillt ein neugeborenes Kind in den ersten Jahren. Dies beschreibt ihr täglichen Zustand. Also sie kann schlafen, sie kann im Laden einkaufen sein, sie kann Haushalt erledigen. Selbst wenn sie gerade ihr Kind nicht stillt, ist sie immer noch eine stillende Mutter. Solange das Kind die Muttermilch benötigt, hat die Frau den Status oder den Titel einer stillenden Mutter. Der einzige Unterschied zwischen Zustand Gottesfurcht und einer stillenden Mutter besteht darin, dass der Status stillender Mutter nur für eine bestimmte Zeit gegeben wird, nämlich solange das Kind die Muttermilch benötigt. Der Zustand Gottesfurcht aber ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, sondern im Gegenteil, es sollte von dem Moment unserer Bekehrung oder Wiedergeburt ununterbrochen da sein. Und die Worte Freude an seinen Geboten hat, bedeutet absolut dasselbe. Dies ist eine ständige Bezeugung der Liebe zu Gottes Wort. Und wie können wir es bezeugen? Indem wir es lesen, studieren, untersuchen und darüber nachsinnen. Nächster Segen. Zweite Hälfte von Vers 3. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Also meine Gerechtigkeit ist absolut proportional zu der Furcht vor dem Herrn. Also die Gerechtigkeit eines gläubigen Menschen ist absolut proportional zu seiner Furcht vor dem Herrn. Dass wir alle in Jesus Christus vor Gott, dem Vater, gerecht sind, das ist eine Sache, darüber rede ich jetzt nicht. Ich spreche jetzt nicht von der absoluten Gerechtigkeit, welche wir einst erlangen werden, wenn wir in sein Reich kommen. Ich spreche jetzt über unseren gerechten Lebenswandel hier in dieser Welt, in diesem sündhaften Fleisch. Ich spreche über die Gerechtigkeit, nachdem wir leben können und müssen, wenn wir vom Heiligen Geist geführt werden. Das ist die Gerechtigkeit, nach der wir vom Augenblick unserer Wiedergeburt anstreben müssen. Und wir müssen danach streben, denn unser sündiges Fleisch schläft nie. Das ist die Gerechtigkeit, nach der wir leben sollen, während wir hier auf dieser Erde wandeln. Weil sobald ich nicht wache, sobald ich nicht nüchtern bin und oder Gottesfurcht ausschalte, dann wird mein sündiges Fleisch sofort wirken. Und in so einem Zustand die Wahrscheinlichkeit, eine Sünde zu begehen, ist einfach zu groß. Nächster Segen, Vers 7. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf dem Herrn. Wisst ihr, das Wort Unglücksbotschaft beschreibt einfach alles, was mich, also als Mensch, negativ beeinflussen kann. Es sei alles, es sei schlechte Nachrichten, böse Gespräche, ja, irgendwelche böse Meinungen über mich. Es ist einfach alles, was mich negativ beeinflusst oder beeinflussen kann. Also der Zweck der Unglücksbotschaften besteht darin, also mir den inneren Frieden zu stellen, zu zerstören, mir die Lebensfreude zu stellen, den Mensch wütend, nervös oder aggressiv, traurig oder depressiv zu machen. Also ich möchte jetzt so ein Gleichnis, so ein Beispiel erzählen. Stellt mal vor, die Unglücksbotschaft, was drumherum von uns sind, also alle Nachrichten, es ist ein Einbrecher und der Einbrecher möchte in den Haus eindringen. Ja? Also das Haus ist der Mensch. Und stellt vor, in dem Haus lebt ein Hundezüchter, die züchten Hunde. Er züchtet Kampf- oder Wachhunde. Der hat zwischen 15 und 20 solche riesige 50 bis 70 Kilo große Wachhunde in seinem Haus. Die sind trainiert, die horchen aufs Wort und sind bereit, für ihre Familie einfach ihr Leben zu lassen. Und jetzt diese Unglücksbotschaft, dieser Einbrecher dringt in den Haus rein von so einem Menschen. Diese Hunde, es ist Gottesfurcht, also eine Parallele, ja. Und jetzt, was passiert mit dem Einbrecher? Wird der Hundezüchter Angst haben, dass der in sein Haus eindringt? Nein, er wird keine Angst haben. Er wird eher sich sorgen, dass dem nichts geschieht, ja, weil sobald er seinen Fuß in den Haus setzt, dann hat er sofort diese Hunde drumherum um sich. Und wie größer, wie viel mehr Mal Gott ist stärker und größer als irgendwelche Hunde. Also die ganzen Unglücksbotschaften, diese ganzen Gerüchte, schlechte Nachrichten, irgendwelche unangenehme Neuigkeiten, haben nur dann Zugang zu meinem Herzen, wenn ich keine Furcht von dem Herrn ausübe. Also Gottesfurcht, es ist die erste Eigenschaft oder das erste Attribut eines gläubigen Menschen, welche nach dem jeder gläubige Mensch streben sollte oder soll. Nächster Segen. So seltsam es auch klingen mag, vielleicht wie ein Paradox, aber Gottesfurcht macht einen Menschen mutig. Wer den Herrn fürchtet, er hat keine Angst vor dem Morgen, vor dem Unbekannten, weil er weiß, dass der allmächtige Vater kontrolliert absolut alles. Er hat alles, das ganze Geschehen hat er in seinen Händen. Dieses Wissen hilft den Menschen, auf Gott in diesen schwierigen Situationen zu vertrauen. Nächste Segen. Nur Gottesfurcht macht einen Menschen wirklich frei. Wissen Sie, die Ungläubigen und leider auch einige gläubige Menschen aufgrund ihrer Unwissenheit gehen fälschlicherweise davon aus, dass ein gläubiger Mensch eine Art ein minderwertiger Mensch sei. Es ist so, als würde Gott mit Absicht einem gläubigen Menschen die Süßigkeiten dieser Welt verbieten, als ob Gott es mit Absicht tut. Ich habe schon mit einigen Gläubigen mich unterhalten, ich habe schon solche Sätze gehört wie, ja, so betrübte Sätze, ich darf nichts tun, alles, was ich wünsche oder möchte, ist falsch, ist schlecht, ja, und es ist mir sehr schwer, gläubig zu sein, es macht keinen Spaß, ja. Das ist eine falsche Denkweise, absolut falsche. Sie beruht auf dem Unkenntnis von Gott und auf einem falschen Verständnis seiner Gebote oder auf einem falschen Verständnis von seinem Wort. Gottesfurcht befreit einen Menschen von der Knechtschaft der Sünde. Sie verbietet ihm nichts. Sie verbietet ihm keine Süßigkeiten der Welt, sondern sie befreit von der Knechtschaft der Sünde. Nur durch Gottesfurcht erlangt der Mensch die Fähigkeit, in diesen weltlichen Süßigkeiten die Sünde zu erkennen und sich davon zu befreien. Ich sage jetzt nicht, dass alles in der Welt sündhaft ist. Nein, auf der Welt gibt es viele harmlose, nützliche, sogar gute Dinge. Aber sündhafte Sachen in dieser Welt gibt es viel, viel mehr und sie sind auch viel, viel süßer. Und deswegen nur mit Gottesfurcht ist es möglich, die Sünde rauszufiltern. Also Gottesfurcht bedeutet die vollständige Befreiung von der Knechtschaft der Sünde. Nächster Segen. Gottesfurcht gibt einem Menschen die Ruhe und Sicherheit. Im Vertrauen auf den Herrn muss ich mich nicht mehr mit nutzlosen Fragen belästigen oder mich Sorgen machen um nutzlose Sachen. Zum Beispiel so wie, was passiert morgen, ja, wenn wir Nachricht lesen? Oder wie soll ich weiterleben? Wohin geht das alles, ja, in unserem Land? Und mit Gottes Furcht brauche ich mich darüber nicht jetzt mich fürchten. Wir, also die Menschen, machen uns sehr oft Sorgen über die Themen, welche außerhalb unserer menschlichen Reichweite oder unserer menschlichen Kompetenz liegen, ja. Ich habe keine Kontrolle, zum Beispiel, ich habe keine Kontrolle über meine Lebensdauer, über die Zukunft, über Politik, also ich jetzt persönlich spreche ich über mich, über Wirtschaft oder über das Wetter und über viele andere Dinge, über die wir uns einfach umsonst Sorgen machen. Gott hat in der Bibel genügend Informationen hinterlassen, über Zukunft genügend Informationen hinterlassen. Man muss nicht nur den Wunsch haben, sie daraus zu entnehmen. Natürlich, man kann auch übertreiben. Wir Menschen, wir neigen sehr oft zu übertreiben. Wir springen von einer Extreme in die andere. Ja? Entweder wir machen uns einfach verrückt mit diesen Sorgen oder wir sagen, naja, wenn Gott schon alles um alles sorgt, um sich um alles kümmert, dann mache ich überhaupt nichts, dann denke ich über gar nichts mehr nach. Und so wie ist mir alles egal jetzt. Das ist eine falsche und sündhafte Lebenseinstellung. Also um das, was Gott mir in meinem Leben anvertraut hat, um das muss ich mich kümmern. Aber alles, was außerhalb meiner menschlichen Reichweite liegt, das fasse ich gar nicht an. Das überlasse ich dem Herrn. Und hier muss man unterscheiden. Zum Beispiel ein Pastor, ja, hat mehr Reichweite, hat mehr Aufgaben, mehr anvertraut bekommen von Gott als zum Beispiel ich. Und ich habe auch mehr anvertraut bekommen oder ich habe größere Reichweite wie meine Kinder. Deswegen jeder muss hier genau schauen, was Gott ihm anvertraut, welche Reichweite hat er. Nächster Segen. Gottes Furcht hält den Verstand nüchtern, also menschlicher Verstand hält er nüchtern, weil das Ziel des Teufels besteht darin, unseren Verstand, also Verstand des eines Menschen, in einem berauschenden Zustand auf Dauer zu halten. Nicht nur teilweise, sondern auf Dauer. Und damit meine ich nicht irgendeine physische Abhängigkeit, weil unser Verstand kann von allen berauscht werden, sei es Alkohol, Fitness, Spiele, Politik, Nachrichten, sinnlose Gespräche, sinnlose Feste, Feier. Wisst ihr, für Satan ist alles recht und gut. Fühle dich mit allem, was du willst, nur fühle dich nicht mit Gottes Wort. Das ist sein Ziel. Das, was ich jetzt sage, hört sich wieder so wie ein Paradox an. Also je mehr ein Mensch sich mit Gottes Wort fühlt und je mehr er sich davon beherrschen lässt, desto klarer ist sein Verstand. Je mehr aber ein Mensch sich mit weltlichen Dingen fühlt und sich von diesen beherrschen lässt, desto dunkler und trüber wird sein Verstand sein. Und alle oben genannte weltliche Dinge, was ich erwähnt habe, sind nicht automatisch eine Sünde. Aber alle diese Dinge können unseren Verstand berauschen und versklaven und somit einen Menschen vom Gottes Wort ablenken und dazu führen, dass man Gottes Furcht verliert oder sie erst gar nicht entwickelt. Und der wichtigste Segen: die Furcht vor dem Herrn verleiht das ewige Leben. Also wer den Herrn fürchtet, wird ewig leben. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Wer den Herrn fürchtet und seine Gebote liebt, er kennt und liebt Gott. Er kennt und liebt Jesus Christus. Und so nimmt die Gottesfurcht der Sünde dem Teufel die Macht, einen Menschen in den Tod, in die ewige Verdammnis zu führen. Es klingt wieder, das ist ein Paradox, ja? Wer Gott fürchtet, ist stärker als die Sünde, ist stärker als der Tod und stärker als der Teufel. In der Welt kennen wir es anders. Wenn ich was fürchte, dann bin ich schwach. Ja? In der Welt heißt das, fürchte dich vom gar nichts, dann bist du der Stärkste. Aber beim Gott, wer Gottesfurcht hat, das ist der Mutigste und Stärkste. Der Teufel hat keine Macht mehr über den gottesfürchtigen Menschen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass er einen Rückzieher macht und dich in Ruhe, auf immer und ewig in Ruhe lässt. Nein, so ist es nicht. Der Teufel wird es lebenslang versuchen, die Gottesfurcht aus dem Menschen zu verdrängen. Und zum Schluss möchte ich sagen, um Gottesfurcht zu haben, muss man sich täglich anstrengen. Gottes Furcht entwickelt sich nicht von alleine und sie wächst auch nicht von alleine. Sie kommt nicht auf dich von alleine zu. Der Teufel versucht ständig, unseren Verstand zu berauschen. Hier habe ich eine große persönliche Erfahrung. Die Beständigkeit im Wort Gottes und im Gebet ist der beste Weg, die Gottesfurcht zu erlangen und sie zu schärfen. Amen. Wir werden beten.